The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag, der 2. September.
Das, was wir mit dem BSW geschafft haben, dass eine Partei im Januar gegründet wird und im selben Jahr nicht nur bei einer bundesweiten Wahl deutlich über 5% bekommt, sondern auch in 2 Landtage einzieht und das auch noch zweistellig, das hat es in der bundesdeutschen Geschichte überhaupt noch nie gegeben. Ich finde, da können wir alle gemeinsam auch ein bisschen stolz auf uns sein.
Sarah Wagenknecht feiert den Wahlsieg und damit natürlich auch ein bisschen sich selbst. Ihr Bündnis, das ihren Namen trägt, hat abgeräumt bei den Landtagswahlen gestern in Sachsen und auch in Thüringen jeweils rund 12% am Abend geholt. Die von Wagenknecht verlassene Linkspartei hat dagegen brutal verloren. Auch die Ampelparteien wurden abgewatscht, die FDP läuft nur noch unter sonstiges Tabula Rasa mit der roten Sarah. Der BSW, also Ihr BSW, Ihr Bündnis Sarah Wagenknecht hat gepunktet, genau wie auch die AfD. Auch wenn mit der keiner koalieren will. Die Partei bleibt ein Paria, wie auch die Bundeschefin Alice Weidel im ARD-Interview feststellt und natürlich beklagt.
Wir werden natürlich sowohl in Sachsen als auch in Thüringen auf die CDU zugehen, aber Sie haben das ja eben auch schon gehört, was die Direktive ist. Ich glaube nicht, dass das von den Wählern gutiert wird, aber wir haben stets die ausgestreckte Hand für eine konstruktive Zusammenarbeit, weil der Wählerwille ist hier klar. Er möchte bürgerliche Mehrheiten Mitte-Rechts haben.
Die einzig vage Hoffnung, die der Thüringer Wahlgewinner, AfD-Landeschef Björn Höcke, sieht, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Das BSW ist ja im Augenblick für alle, glaube ich, noch eine Blackbox. Das BSW hat in Thüringen 50 Mitglieder. Das Landtagswahlprogramm war nur wenige Seiten stark. Wir wissen nicht genau, was das BSW ist und was kann das BSW überhaupt inhaltlich leisten. Also man darf gespannt sein, ob das BSW weiter konstruktiv ist, ob das BSW auch wirklich offen ist für Gespräche mit jedem. Und das wird sicherlich von großem Interesse sein, ja.
Aber Wagenknecht blockierte schon gestern Abend umgehend.
Wir haben immer gesagt, mit Herrn Höcke können wir nicht zusammenarbeiten. Höcke vertritt ein völkisches Weltbild. Das ist also meilenweit von uns entfernt.
Also, was ist die Erkenntnis aus diesem Wahlabend in 2 ostdeutschen Ländern? Erstens, das waren Landtagswahlen, aber es ging dabei null um Landespolitik. Die beiden Antiparteien wurden gewählt und zwar wegen ihrer Fundamentalkritik am politischen Establishment. Viele Menschen sind genervt von der politischen Elite in Berlin, die ihre Sprachbauteile irgendwie im selben Supermarkt zu kaufen scheint. Zweitens, der Osten tickt anders als der Westen. Das ist keine Spalterei, das ist eine Tatsache. Die Menschen in Sachsen und Thüringen sind immerhin doch 6 Millionen Einwohner insgesamt, haben andere Erwartungen an Staat und Politik. Das zu erkennen ist nicht links oder rechts, sondern sehr wichtig. Drittens, die Ampel war ein Experiment, aber das darf jetzt als gescheitert gelten. Die Beteiligten verlieren und verlieren und verlieren. Grüne, FDP, SPD, keiner hat wirklich dazu gewinnen können. Das allein spricht Bände. Diese Regierung, müsste man schon sagen, hat wahrscheinlich fertig. Und wer das anders sieht, ist entweder ein grenzenloser Optimist oder er heißt Olaf Scholz. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Reaktionen zu den Wahlen hören Sie heute Morgen vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel.
Im Kern geht es doch um die Frage, ob eine sozialdemokratische Partei, die so stark verliert, eigentlich noch ein Profil hat, das erkennbar ist, oder ob wir zur Funktionspartei geworden sind.
Und von Mario Vogt, dem CDU-Spitzenkandidaten aus Thüringen, der sich in den nächsten Wochen intensiv um Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis bemühen dürfte, um eine Regierung auf den Weg zu bringen.
Bei BSW ist es mit der Katja Wolf, eine ehemalige Oberbürgermeisterin, und mit der setze ich mich ja sicherlich auch an den Tisch. Ich glaube, Sarah Wagenknecht interessiert eher die Bundesebene.
Anne Schwedt in New York erklärt den neuesten Aktienverkauf von Warren Buffett. Naja, und dann hören wir noch 1006 Alphörner. Und wir lernen. Wir lernen, was Arbeitnehmer in Japan am allerschwersten fällt. Das Kündigen des eigenen Jobs.
ganz vieles kann nicht nachvollzogen werden, auch weil zu wenig oder nicht verständlich genug darüber kommuniziert wird. Wir müssen viel mehr werben um unseren Politikansatz und auch zuhören bei denjenigen, die ihn an manchen Stellen nicht mitgehen und auch manche Lehren daraus ziehen. Aber vor allem auch wir an der Spitze, um es klar zu sagen, wir müssen das verinnerlichen.
Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, hat also einen klaren Plan nach diesen laschen Ergebnissen seiner Partei bei den Landtagswahlen. Dem Wähler zuhören. Wahnsinn. Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel, zwischenzeitlich auch Wirtschafts-, Umwelt- und Außenminister unseres Landes, hat einen anderen Vorschlag. Er hat zugehört und er fordert eine Politikwende seiner Partei. Nicht zuletzt auch in der Migrationspolitik. Ich habe ihn gestern Abend nach den ersten Hochrechnungen angerufen. Hören wir zu, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Sigmar Gabriel.
Guten Abend, Herr Steingart.
Was wollen uns die Wähler und die Wählerinnen mit diesem Ergebnis sagen?
Ja, dass sie zumindest mal mit vielem unzufrieden sind und dass sie eine Veränderung wollen. Ich meine, steigende Wahlbeteiligung, die Regierungskoalition, die sogenannte Ampel, abgestraft und die beiden Ränder, links und rechts außen, haben zusammen rund 50%. Das ist schon eine herbe Botschaft.
Requiem auf die Ampel, für die Ampel, sagt Alice Weidel im Fernsehen. Ist das so, wenn man sich das Ergebnis anschaut, bleibt ja nicht viel übrig. Die FDP ist irgendwie verschwunden, die Grünen sind mini und die SPD ist marginal.
Ja, nun waren alle drei Parteien früher auch nicht besonders stark in Ostdeutschland. Das muss man dazu sagen. Aber natürlich ist das auch eine Botschaft in Richtung Berlin. Trotzdem, glaube ich, muss man auch mal über die Parteienlandschaft insgesamt reden. Ich glaube, wir reden richtig darüber, dass wir in Deutschland eine politische Wende brauchen. Sonst werden diese beiden Extreme, links und rechts außen, immer stärker.
Was bedeutet das, eine politische Wende, eine Zeitenwende sozusagen im politischen System?
Naja, es gab ja angesichts der furchtbaren Ereignisse in Solingen schon mal den Versuch, das Thema Migration zwischen den beiden großen Volksparteien gemeinsam anzupacken oder ehemals großen Volksparteien. Das ist natürlich eins der großen Themen, das viele Menschen umtreibt. Die Ausreden, die wir in der Politik haben, warum das eine oder das andere nicht geht, das finde ich, war ein guter Ansatz. Der ist jetzt nicht besonders weit gekommen, aber dass CDU und SPD darüber reden und zwar unabhängig von der Frage, was andere Parteien darüber denken und sich gemeinsam daran machen, das Thema so zu lösen, dass jedenfalls sichtbar ist für die Bevölkerung, dass man die Tatsache, dass hier immer 300.000 Leute in Deutschland sind, die hier eigentlich nicht sein dürfen und dass Menschen auch nicht vernünftig integriert werden, die hier bleiben dürfen, dass sie sich dem beide annähern und annehmen, das finde ich eine vernünftige Aufgabe.
Aber so richtig hat man das Gefühl, dass da zwar gesprochen wird von Friedrich Merz, auch Olaf Scholz, aber dass richtig über den eigenen Schatten spricht, tatsächlich, wie in Dänemark auch, Grundgesetze zu verändern und wirklich den Lauf der Dinge nicht rhetorisch, sondern so zu verändern, dass sich das Verhältnis von denen, die abgeschoben werden, zu denen, die illegal reinkommen, wieder umdreht.
Wenn das dabei bleibt, dass es nur Gerede ist, dann wird das, was wir heute gesehen haben, sich fortsetzen. Also die Parteien müssen sich wirklich fragen, wie ernst sie es damit meinen, dass sie die Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten solide halten will. Denn wir haben jetzt zwei Parteien in Ostdeutschland, die zusammen beide dem Grundkonsens, den dieses Land ausmacht, in wesentlichen Teilen nicht mehr zustimmen. Und wenn wir den wiederherstellen wollen, dann werden wir eine solche politische Wende brauchen. So weiter so machen und jeweils am Wahlabend erklären, wir müssen bloß besser erklären und mehr kämpfen. Das ist alles, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Auch das Thema innere Sicherheit, dass wir uns nicht bieten lassen können, dass hier kriminelle Banden, die organisierte Kriminalität immer stärkere Strukturen hat. Wenn sich da keine Wende ergibt in der Politik, dann glaube ich, werden solche Ergebnisse wie heute häufiger auftauchen.
Was muss die SPD selber leisten? Ich meine, wir haben am Wahlabend gehört, wir müssen unsere Politik besser erklären, sagt Kevin Kühnert, oder auch, wir sind keine Populisten. Was muss die SPD, was muss der Funktionärskörper, der kommende Parteitag, unabhängig mal vom Spitzenpersonal, was muss die Partei selber? Muss die sich mehr zumuten?
Erstens würde ich nicht das glauben, was man da erzählt. Das sind Phrasen, die man am Wahlabend loslässt, weil einem irgendwie nichts Besseres einfällt. Im Kern geht es doch um die Frage, ob eine sozialdemokratische Partei, die so stark verliert, eigentlich noch ein Profil hat, das erkennbar ist, oder ob wir zur Funktionspartei geworden sind. Das ist das Hauptproblem der SPD, glaube ich, insbesondere im Osten, dass sie mal gebraucht und mal nicht gebraucht wird, aber dass man sie nicht wählt, weil man sie in der Regierung sehen will, sondern man wählt sie, damit andere eine Mehrheit herstellen können für die Regierung. Wenn das auf Dauer für die Sozialdemokraten das Programm wird, dann ist sie mal dabei und mal nicht, aber sie gestaltet dann keine Politik mehr. Die SPD ist zur Funktionspartei degeneriert in diesen Wahlen und möglicherweise auch in anderen. Und wenn sie das nicht mehr sein will, dann muss sie klarer sagen, wofür sie eigentlich steht. Und offensichtlich ist es nicht so, dass die dramatische Ausweitung der Sozialleistungen in Deutschland dazu führt, dass man sozialdemokratisch wählt. Wenn das ein Grund wäre, dann müsste die SPD eine Zweidrittelmehrheit haben. Hat sie aber nicht. Es fehlt scheinbar an anderen Themen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sozialdemokratie nur dann Erfolg haben kann, wenn sie sich im Kern ihrer Politik auf die arbeitende Mitte der Gesellschaft konzentriert. Auf die, die arbeiten gehen. Man kriegt keine Mehrheit durch die Summe der Politik für Minderheiten. Die alte Idee von Sozialdemokratie ist nicht Sozialstaat, sondern der Sozialstaat ist ein Instrument, um Freiheit zu ermöglichen. Das gelungene Leben muss jeder selber führen. Das kann kein Staat machen. Aber Bedingungen dafür schaffen, dass jedes Leben gelingen kann, das ist sozialdemokratische Politik. Und das machen wir überhaupt nicht mehr deutlich, sondern wir glauben, dass durch den Ausbau des Sozialstaats und viele andere Dinge quasi das gelungene Leben garantiert werden kann. Das ist aber nicht so.
Und die SPD, glauben Sie, kriegt die Kurve noch? Wir haben Wim Cox, die Arbeiterpartei in Holland gesehen. Wir haben die Sozialdemokraten in Italien gesehen. Also man muss auch doch das Undenkbare denken, dass so eine traditionsreiche, die älteste deutsche Partei auch verschwinden kann, oder?
Nein, sie wird nicht verschwinden, aber sie wird auch nicht sozusagen die 70er Jahre zurückkommen. Die Gesellschaft ist viel zu individualisiert, um solche großen Parteien noch auf Dauer zu haben. Aber sie kann es schaffen, mehr zu sein als eine Funktionspartei. Sie kann sozusagen Regierungen stellen und sie tut es ja auch immer noch in Deutschland, auch in Bundesländern. Aber wenn sie zulässt, dass sie nur noch wahrgenommen wird als jemand, den man ab und zu mal braucht, damit jemand anders eine Mehrheit erreichen kann und man sie nicht wählt, weil man ihr Programm, ihre Idee, ihre praktische Politik richtig findet, dann wird es schwierig für die Sozialdemokratie.
Wie geht man um mit den vielen Wählerinnen und Wählern, die sich ja jetzt einerseits für Sarah Wagenknecht und dann in Thüringen für Björn Höcke entschieden haben? Bindet man die ein, würden Sie sagen, in das politische System? Also koaliert man, paktiert man, verhandelt man mit deren politischen Repräsentanten oder versucht man, die weiterhin außen vor zu halten? Was würden Sie denken, was ist erfolgversprechender?
Beim BSW ist es so, dass wir noch gar nicht genau wissen, was es für eine Partei ist. Wir kennen Frau Wagenknecht, wissen nicht, wer in den Landesverbänden ist. Und es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben in den Parteien, als mit dem BSW zu reden und zu gucken, ob man eine stabile Regierung herstellen kann. Das wird in Sachsen möglicherweise nötig sein. Es kann da auch noch so dazu kommen, dass die bisherige Regierung im Amt bleibt oder bestätigt wird. Aber in Thüringen wird es ohne Gespräche mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gar nicht möglich sein. Ich meine, eins muss man ja Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht lassen. Sie haben zum zweiten Mal eine linke oder eine sozialdemokratische Partei kaputt gekriegt. Denn was in Thüringen passiert ist, vor allen Dingen in Thüringen, Sachsen auch, ist, dass die Linke gespalten wurde und wir eine nationalbolschewistische Partei in den Parlamenten haben. Das ist schon eine Leistung.
Das heißt, Sie schauen auf Oskar Lafontaine heute, wie Sie kennen ihn gut, wie Gerhard Schröder und viele aus der Generation auch sehr gut. Wie schauen Sie heute auf ihn?
Na, ich habe mit Oskar Lafontaine als Person nie ein Problem gehabt, aber ich finde es natürlich sozusagen erstaunlich, dass es zum zweiten Mal der Fall ist, dass eine sozialdemokratische Partei, letztlich ist die Linkspartei nicht viel mehr als eine sozialdemokratische Partei, vielleicht eine etwas linkere als die SPD, dass die gespalten und damit letztlich die andere Seite des politischen Spektrums gestärkt wird. Also das ist schon erstaunlich, dass in der Geschichte der demokratischen Linken in Deutschland es immer wieder passiert, dass sie sich spaltet, weil es ihr eher ums Recht haben geht und nicht ums Recht bekommen. Und das Ergebnis ist, dass sozusagen die extreme Rechte stärker wird dabei und die Linke sich aufspaltet und miteinander im Zweifel mehr im Streit liegt, dass sie gemeinsam Politik machen können.
Das heißt, Ihre Stimmung heute Abend in einem Wort, in einem Satz?
Na, bitter. Bitter. Das anzusehen ist bitter. Ich war mal Vorsitzender der SPD und zu sehen, wie diese über 160 Jahre alte Partei um die 5%-Hürde kämpfen muss, das ist nichts, was man gerne sieht.
Herr Gabriel, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
In Thüringen hat die Höcke-AfD klar gewonnen, aber koalieren will mit den Rechten keiner. Das Augenmerk richtet sich daher ganz automatisch auf den Zweitplatzierten, auf Mario Vogt, Spitzenkandidat der CDU und der Zweitplatzierte dieser Wahl. Mit der CDU holte er gut 24%, immerhin. Aber was ist jetzt sein Plan? Auch mit ihm habe ich gestern Abend gesprochen, einfach mal durchgeklingelt. Einen schönen guten Abend, Herr Vogt.
Ja, schönen guten Abend, freue mich.
Sie wollten Björn Höcke schlagen in Thüringen, jetzt sind Sie Nummer 2. Wie fühlt sich das an? Enttäuscht?
Ja, ich bin erstmal sehr zufrieden mit dem Ergebnis der CDU. Wir sind die stärkste Partei in der politischen Mitte. Rot-Rot-Grün ist abgewählt und die Ampel in Berlin abgestraft. Aber gleichzeitig ist das jetzt durchaus herausfordernd, was das Wahlergebnis ist. Wir begreifen das als CDU aber auch als Chance und die wollen wir jetzt beherzt angehen.
Als Nummer 2 werden Sie jetzt trotzdem Ministerpräsident, wenn alles planmäßig läuft. Auch das natürlich, ich weiß schon, das hat es auch im Bund gegeben, dass die Nummer 2 Helmut Schmidt beispielsweise hinter Franz Josef Strauß dann doch Kanzler wurde. Aber trotzdem, so ganz nach den Regeln ist es nicht, weil man eigentlich denkt, der Gewinner muss auch der Ministerpräsident werden. Wie gehen Sie als Demokrat sozusagen mit diesem Zwiespalt um?
Ja, wir haben in Thüringen ja das 2014 selber als CDU schon mal erlebt, wo sich ja eine andere Koalition gefunden hat. Und dementsprechend ist das für Thüringen nichts Neues. Damals ging es gegen die CDU. Ich glaube, was wichtig ist, dass die schlechte Politik in Berlin ja hier massiv eine Rolle gespielt hat. Und mein Ansinnen ist es schon, dass mit einer vernünftigen und guten Politik in Thüringen wir das Vertrauen wieder zurückgewinnen, weil die Wähler der AfD dürfen wir nicht alleine lassen.
Der Michael Kretschmer, Ihr Kollege in Sachsen, hat gesagt, es wird auch einen neuen politischen Stil brauchen, und zwar in Berlin. Der müsse jetzt etabliert werden. Worin kann das bestehen, dieser neue politische Stil in Berlin?
Ja, es braucht einen anderen Angang. Die Bundesregierung kann sich nicht als Übergangsregierung begreifen und nach zahlreichen Landtags- und Kommunalwahlen einfach fröhlich immer so weitermachen, wie sie Politik jetzt begreift. Man sollte sich sehr viel stärker auch auf die Sorgen der Menschen einstellen. Die Thüringer und die Sachsen haben das mit dieser Landtagswahl auch deutlich gemacht. Und die Ampel sollte sich einfach besinnen darauf, wofür sie gewählt ist, nämlich die Belange Deutschlands zu vertreten und auch der Menschen ernst zu nehmen und nicht einfach eine ideologische Politik das Wort zu reden, die viele Leute frustet.
Ich meine, das sind ja zwei große Themen, die vor allem, nicht nur ehrlich gesagt in Thüringen und Sachsen, es ist die Migration, es ist die innere Sicherheit. Die Leute wünschen sich auf der Position wieder jemand, der Recht und Gesetz durchsetzt im Sinne des Grundgesetzes und unserer Gesetze. Glauben Sie, dass da eine Zusammenarbeit auch vor der Bundestagswahl noch passieren muss, was Größeres, eine Verabredung von Union und SPD?
Friedrich Merz hat ja sehr genau gesagt, was die Union in Migrationsfragen erwartet, und dass man jetzt kurz vor einer Landtagswahl da so weiße Salbe versucht aufzutragen von Seiten der Ampel, das wird nicht reichen. Es braucht da eine grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik. Die CDU hat da sehr präzise Vorschläge gemacht. Und das wird auch mein Ziel für Thüringen sein, dass wir dort die Sorgen der Menschen auch tatsächlich zu einer in der Migrationsfrage zu einem politischen Handlungsauftrag erklären.
Also Sie sehen für sich auch ein Mandat in dieser Frage da, über Thüringen hinaus, über die Landespolitik hinaus, da mitzumischen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Thüringen unter CDU-Landräten als erstes die Bezahlkarte eingeführt. Das heißt, keine Geldleistung mehr, sondern nur noch Sachleistung und auch konsequente Arbeitsverpflichtung durchgesetzt. Und damit haben CDU-Landräte in Thüringen schon bewiesen, was ich glaube auch für Deutschland notwendig ist.
Aber das ist auch, Herr Vogt, eher die Abteilung weiße Salbe. Denn wie Herr Reul ja richtig sagt, wenn einer abgeschoben wird und am selben Tag kommen 21, dann muss an der Außengrenze vor allem was passieren.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Deswegen ist mein Ziel natürlich, die illegale Migration zu stoppen. Und das begann mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, wo im Kern ja immer wieder die Aussage war, egal wie du nach Deutschland kommst, wenn du hier bist, kannst du hier bleiben. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir sind ein weltoffenes Land, aber wir hängen nicht die Tür zu unserer Wohnung aus. Wir entscheiden schon selbst, wer zu uns kommt und wie viele.
Noch eine letzte Frage, Björn Höcke, der Mann, der die Medien sehr beschäftigt hat. Sie haben durch den Wahlkampf, das war Ihr direkter Konkurrent, Ihr Rivale, haben Sie ihn häufiger, wahrscheinlich dichter erlebt als jeder Journalist auch, in den Fernsehstudios, Backstage zum Beispiel. Daher meine Frage, was für ein Typus ist das? Wie haben Sie diesen Rivalen erlebt, menschlich?
Ich glaube, dass er sehr geübt darin ist, vor seinen eigenen Anhängern zu sprechen. Aber wenn es in die sachliche Auseinandersetzung geht, dann wird es für ihn dann manchmal ungemütlich. Wir haben es im Landtag hier ja, oder beziehungsweise bei der Landtagswahlkampf erlebt, dass er Fragen dann ausgewichen ist, indem er sich auf einmal krank gemeldet hat und dann wieder eine Schnellgenesung hingelegt hat. Das ist, glaube ich, etwas, woran man erkennt, dass er da jetzt nicht sonderlich sattelfest ist.
Und wie schauen Sie auf Sarah Wagenknecht? Das könnte ja eine Frau sein, die für Sie und Ihre Regierung, die zu bilden ist, eine große Rolle spielt.
Ja, ich habe als Ansprechpartner hier bei der SPD den Georg Mayer und bei BSW ist es mit der Katja Wolf, eine ehemalige Oberbürgermeisterin, und mit der setze ich mich sicherlich auch an den Tisch, um die Thüringer Themen zu besprechen. Ich glaube, Sarah Wagenknecht interessiert eher die Bundesebene.
Okay, kennen Sie sie denn persönlich?
Wir waren bisher erst einmal in einer Talkshow.
Okay, ganz ohne Sie wird es nicht gehen, Herr Vogt, wäre mein Gefühl bei einer Partei, die so strukturiert ist, oder?
Ja, ich glaube, die Zeiten des Politbüros sind schon lange vorbei. Jede Partei hat da sicherlich ihre eigenen Entscheidungswege. Für mich ist wichtig, dass Thüringen der Maßstab ist, und da werde ich jetzt auch die nötigen Gespräche zu führen haben.
Herr Vogt, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem für Sie ja sehr wichtigen Abend, und wünsche fröhliches und dann auch erfolgreiches Schaffen in den Wochen danach.
Herzlichen Dank, wünsche Ihnen auch einen schönen Abend.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da zettelt der FDP-Vize Wolfgang Kubicki eine Debatte über die Regierungsbeteiligung der FDP an. Bei mir ist jetzt Luisa Nuhr, die Leiterin unseres Hauptstadt, das Briefing. Schönen guten Morgen, Luisa.
Guten Morgen, Gabor.
Die FDP, könnte man meinen, hat nach diesem Wahlabend von gestern Abend Probleme, oder?
Ja, die FDP hat den Einzug in beide Landtage gestern verpasst. Das reiht sich nahtlos ein in die Serie von Landtagsniederlagen der FDP. Sie hat in Schleswig-Holstein verloren, minus 5,1 Prozentpunkte. Sie hat in NRW verloren, 6,7 Prozentpunkte. Niedersachsen, Hessen, Berlin und auch in Bayern ging es bergab. Und das bekommt dem Nimbus der Ampel, aber eben auch der Sinnhaftigkeit einer Ampelbeteiligung nicht gut.
Und was bedeutet das jetzt konkret? Übersetz uns das. Steht die Führungsfigur Christian Lindner damit in Frage?
Zumindest hat sein Vize Wolfgang Kubicki heute Nacht auf Twitter, also heute auf X, eine interessante Debatte angezettelt. Der schreibt dort, das Wahlergebnis zeige, die Ampel hat ihre Legitimation verloren. Wenn ein beträchtlicher Teil der Wählerschaft ihr in dieser Art und Weise die Zustimmung verweigert, muss das Folgen haben. Dann sagt er noch, die Menschen haben den Eindruck, diese Koalition schadet dem Land und sie schadet definitiv der Freien Demokratischen Partei.
Starker Tobak. Und was heißt das jetzt?
Ja, ein Jäger, der keine Beute macht, wird angegriffen, würde ich sagen. Kubicki, der ist ja nicht Teil der Regierung, tut hier eigentlich nichts anderes. Er attackiert den Vorsitzenden und dessen Ampelpolitik. Ich würde mal sagen, damit hat die ostdeutsche Landtagswahl auch Berlin erreicht.
Vielen Dank, Luisa.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sind alle Augen auf Warren Buffett gerichtet und dessen neuestem Schachzug. Mehr dazu weiß unsere Anne Schwedt an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Warren Buffett hat kürzlich weitere Aktien der Bank of America verkauft. Anne, sag uns, was steckt dahinter? Warum verliert dieser Star-Investor das Vertrauen in dieses große, renommierte Bankhaus?
Ja, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag letzte Woche hat Buffett 21,1 Millionen Bank of America Aktien verkauft. Das Ganze im Wert von knapp 850 Millionen Dollar. Buffett hat ja seit Mitte Juli an 21 Trading-Tagen Aktien der Bank verkauft. Damit reduzierte er seine Bank of America-Position um fast 15%. Die Bank nimmt in seinem Portfolio ja einen echt großen Stellenwert ein. Es ist die drittgrößte Position. Im Berkshire Hathaway-Portfolio macht die rund 11% aus. Und für die Bank selbst ist Buffett auch der größte Aktionär. Zumindest noch, muss man dazu sagen. Offiziell gibt es von Buffett keine Erklärung für den Verkauf. Noch vor einem Jahr hatte er noch gesagt, dass er nicht vorhätte, seine Bank of America Aktien zu verkaufen. Grundsätzlich hatte sich Buffett aber zuletzt besorgt über den Bankensektor gezeigt. Vor allem Banken, die viel im Privatkundengeschäft unterwegs sind, hatten ja von den hohen Zinsen gut profitieren können und werden deshalb auch verhältnismäßig am stärksten darunter leiden, wenn die Zinsen möglicherweise in diesem Monat schon gesenkt werden. Also sehr wahrscheinlich will Buffett einfach vor den Senkungen jetzt noch Gewinne mitnehmen.
Verstehe. Und dann, Anne, gib uns noch einen Ausblick auf die kommende Börsenwoche. Was erwartet uns? Worauf sollten wir achten?
Also heute ist ja Labor Day und da hat die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Spannend wird es aber am Freitag, da kommen die neuen Arbeitsmarktdaten von August raus. Und wir erinnern uns, vor einem Monat, als es die Zahlen von Juli gab, die ja schlechter ausfielen als gedacht. Da gab es dann einen massiven Abverkauf an der Wall Street. Deshalb schauen die Anleger da ganz genau hin, ob sich das Narrativ einer angeblichen Arbeitsmarktabkühlung jetzt fortsetzt. Von den Zahlen am Freitag könnte auch abhängen, wie stark die Notenbank die Zinsen diesen Monat senkt, ob einen Viertel oder halben Prozentpunkt. An der Earnings-Front ist nicht ganz so viel los. Wir bekommen unter anderem die Zahlen von Dick's Sporting Goods, Dollar Tree und Broadcom.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass so ein Schweizer Alphorn zwar bis zu 3 Meter lang sein kann, aber dennoch nur zwischen 4 und 6 Kilo wiegt. Dieses riesige Holzinstrument ist aus der leichten Fichte geschnitzt und ein fester Bestandteil natürlich der Schweizer Kultur. So wie der Schweizer Käse zum Raclette gehört, die teuren Uhren zum Schweizer Handgelenk und die Schweizer Schokolade zum täglichen Genuss. Früher nutzten die Bauern dieses Alphorn, um die Kühe von der Weide zur Melkzeit in den Stall hinunterzurufen. Gestern jedoch erklang das traditionelle Instrument aus einem ganz, ganz anderen Grund durch die Schweizer Berge. Mehr als 1000 Alphörner hatten sich versammelt, um einen neuen Guinness-Buch-Weltrekord aufzustellen. Das größte Alphorn-Ensemble aller Zeiten.
Erster Ton, bitte schön. Erster Ton.
Geplant waren ursprünglich etwa 550 Musiker, doch fast doppelt so viele aus dem In- und auch aus dem Ausland meldeten sich an. Bei strahlendem Sonnenschein und in festlicher Stimmung spielten sie auf der Klevenalb oberhalb des Vierwaldstätter Sees 5 Minuten lang gemeinsam Chormelodien und schrieben damit Geschichte.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass in Japan ein normaler Arbeitstag 12 Stunden beträgt. Seit langem herrscht dort eine Kultur der planmäßigen Überarbeitung. So etwas wie Work-Life-Balance gibt es nicht. Eine Arbeitnehmerin aus Tokio beschreibt es so.
Tokyo is heaven for visitors and hell for workers.
Der Himmel für Besucher, die Hölle für Angestellte, die zudem einen hohen Respekt vor ihren Vorgesetzten haben müssen. Denn in den Augen der japanischen Arbeitgeber gibt es nichts Respektloseres als eine Kündigung. Selbst wenn also das Ausscheiden aus der Firma gerechtfertigt ist, kann es für die Angestellten als beschämend angesehen werden und auch Auswirkungen auf künftige Jobs haben. Und daher greifen viele japanische Arbeitnehmer bei einer Kündigung auf sogenannte Rücktrittsagenturen zurück, die ihnen nämlich dabei helfen, stressfrei und gesichtswahrend auszuscheiden. Diese Dienstleistungen werden immer mehr nachgefragt. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete eine dieser Agenturen 11.000 Anfragen von Kunden. Für etwa 140 Euro bietet die Agentur an, die Kündigung für den Arbeitnehmer einzureichen, Verhandlungen dann auch mit dem Arbeitgeber zu führen und im Falle von Rechtsstreitigkeiten die richtigen Anwälte zu empfehlen. Vielleicht sollte Japan es ja wie Dolly Parton machen. Statt 9 zu 9 soll es lieber 9 to 5 heißen. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich auf meine neue Mitherausgeberin bei diesem Podcast und überhaupt bei The Pioneer, Dagmar Rosenfeld. Morgen und dann auch übermorgen. Also immer Dienstag früh und Mittwoch früh begrüßt Sie Dagmar an diesem Mikrofon. Und Chelsea, wie gehabt, am Freitag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Working 9 to 5. Your mind, and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5.
shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're on the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working nights, nice, goodbye.